alles weist auf Jesus. Und wir werden jetzt eine alttestamentliche Geschichte miteinander anschauen. Ich werde euch so kurz mit reinnehmen und schauen, wie weist das auf Jesus hin. Viele von euch kennen den Abraham. Ob man in eine Kirche geht oder nicht, viele wissen, der Abraham hat es gegeben. Und der Abraham, der war schon 75 gewesen, als Gott ihm gesagt hat, verlass dein Vaterland. Jetzt würde ich gerne mal so umschauen, wer ist denn um die 75? Ja, noch nicht, bald dann mal, oder? Die paar Tage Gnüse ist noch, genau. Jetzt stell dir vor, Gott sagt dir, verlass dein Vaterland. Wenn du 75 bist, das ist eine ganz schön grosse Herausforderung. Gott hat aber immer wieder Verheißungen ihm gegeben und ihm zugesagt. Lesen wir zum Beispiel im 1. Mose 12,3. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das werden wir nachher nochmal aufgreifen, das Ganze. Ihm sind Nachkommen verheißen worden, vielzählig. Wie der Staub auf Erde, den kann man nicht zählen. Oder der Stern am Himmel. Hast du mal versucht, die anfangen zu zählen? Klingt dir nicht. Und dann war er geheiratet mit der Sarah und sie hatten kein Kind gehabt. Sarah war immer noch kinderlos und Sarah ist auf die gute Idee gekommen, Abraham, Gott hätte das doch verheißen und das muss doch irgendwie, wir müssen das jetzt selber in die Hand nehmen. Und sie hat ihm ihre ägyptische Magd gegeben, nicht ägyptische, sorry, das ist jetzt falsch gewesen, das kommt dann später noch Ägypten, kommt heute auch noch vor. Nein, ist ein Magd, Hagar, und die hat ihm dann tatsächlich, der Abraham ist 86-jährig gewesen, und sie hat ihm einen Sohn geschenkt, den Ismael, mit 86. Und dann, einige Jahre später, er ist 99 gewesen, wenn man schon so alt wird, das ist gewaltig. 99 Jahre ist der Abraham gewesen. Und Gott hat ihm die Verheißung nochmal bestätigt. Und hat gesagt, nicht der Ismael, sondern deine Frau, Sarah, die soll von dir einen Sohn gebären. Und ich will sie segnen und Völker aus ihr sollen kommen und Könige über viele Völker. Das ist der Abraham 99 gewesen. Und er hat angefangen zu lachen. Er hat angefangen zu lachen. Das kann ich mir nicht vorstellen, das geht nicht. Wie sollen sie noch einen Sohn bekommen? Er bald 100, Sarah 90. Wie soll das gehen? Und dann haben sie Besuch bekommen. Und bei dem Besuch hat Sarah auch zugelassen und hat das gehört. Und sie hat nicht lauthals losgelacht, sondern in ihrem Herz hat sie gelacht. Aber Gott hat es gehört. Und dann ist ihnen gesagt worden, sollt einem Herr, also Gott, etwas unmöglich sein. Und schließlich sind sie dann, innerhalb von einem Jahr, ist sie tatsächlich schwanger worden vom Abraham und hat in höherem Alter den Isaak geboren. Ja, und jetzt werden wir da hineinschauen. Wenn wir die Geschichte sehen und der Isaak, der in höherem Alter geboren wird, es ist ja manchmal nicht ganz so einfach, die Bibel zu verstehen. In der Bibel haben wir ganz viele Geschichten. Ich habe jetzt hier hauptsächlich das Neue Testament. Vorne gibt es noch das Alte Testament, wo wir die Geschichte jetzt daraus gehört haben. Und viele verstehen auch das Alte Testament nicht. Und dann versucht man, die vordergründig geschilderte Ereignisse irgendwie zur Kenntnis zu nehmen und zu versuchen, auf uns zu übertragen. Und am Ende können wir dann fragen, wie, was sagt das jetzt uns? Was sagt der Bibeltext mir? Was haben wir daraus gelernt? Was heisst das für mich? Und ich will euch sagen, das kann manchmal heikel sein, die Frage so zu stellen. Da wird nämlich die Heilige Schrift wie eine Art degradiert zu einer Art Kochbuch, wo zu irgendeiner Lebenslage das bestimmte Rezept zur Verfügung hat. Und jetzt stellen wir uns vor, jemand, ein Ehepaar ist geheiratet und bekommt kein Kind über. Und ich lese die Stelle und frage das, was bedeutet das für uns? Da könnte man auf die Idee kommen, ja, also Sarah hat auch Monate, nein, Jahre, Jahrzehnte müssen warten. Bevor sie dann endlich schwanger geworden ist. Und wenn wir die Frage stellen, was lernen wir daraus, was heisst das für uns, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, wir müssen einfach geduldiger sein. Wir müssen weiter auf Gott vertrauen, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Und schaut, grundsätzlich, das ist nicht falsch. Es ist immer gut, auf Gottes Vertrauen Hoffnung nicht aufzugeben, weil er alle Möglichkeiten hat, die wir uns nicht vorstellen können. Aber Geduld, Hoffnung und Gottvertrauen sind eben durchaus gute Eigenschaften. Aber der Text ist mehr als bloß eine moralische Lektion oder ein Rezept für ein gelingendes Familienleben oder Familiengründung. Unser Text berichtet uns nicht von irgendeiner beliebigen christlichen Familie und irgendeiner Geburt, sondern von der Familie von Abraham, von der Geburt von Isaak. Der Abraham, haben wir gerade gehört, ist von Gott gerufen worden. Er hat eine Verheißung, ein Versprechen bekommen. Du wirst einen Sohn gebären. Da steckt viel mehr dahinter. Und Gott hat mit ihm einen Bund gemacht und hat noch ganz viel mit dem Menschen vor. Das ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Situation, wie wenn man jetzt ein Ehepaar nimmt, das kinderlos ist. Und Gott hat dem Abraham ganz, ganz viel Verheißungen gegeben. Und immer wieder gehen die in die gleiche Richtung. Ich habe es ja einmal nur ein paar aufgelistet. Da wird dann zum Beispiel gesagt, dass Gott sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Dein Samen will ich das Land geben. Ich will dein Samen machen wie Staub auf der Erde. Zähl die Sterne, so zahlreich soll es werden. Ich will Sarah segnen. Und ich will dir von ihr einen Sohn geben, das ist ihm versprochen worden. Oder siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Immer wieder hat Gott das verheißen, hat es versprochen. Und der Sohn Isaak, der ist etwas ganz Besonderes. Er ist etwas Besonderes, nicht nur wegen der langen Wartezeit, dass sie 90-jährig hätte müssen werden, dass die Eltern so lange haben müssen warten, sondern er ist der verheißene Same für den Abraham. Das, was Gott ihm felsenfest versprochen hat, über den alle Bundesverheißungen, alles, was Gott verspricht, über ihn soll laufen und über ihn soll fortgeführt werden. Und von dem Hintergrund her, wenn man das sehen, erscheinen uns Vergleich mit bestimmten Familiensituationen bei uns unangebracht. Vielleicht sogar anmaßend. Und es gilt insbesondere dann, wenn man anschaut, was das mit dem Samen auf sich hat. Der Isaak, der soll stellvertretend für einen anderen stehen. Der Isaak ist der Same, der Nachkomme von Abraham, im Gegensatz zu anderen Nachkommen. Er hätte ja auch den Ismael gehabt, von der Hagar. Und eine Zeit lang hat der Abraham selber sogar daran geglaubt und denkt, dass die Verheißung ja mit dem Ismael eigentlich erfüllt ist. Er hat ja jetzt einen Sohn. Und daran hat er selber einen Moment geglaubt. Aber der Ismael ist eben Sohn, aber Sohn des Fleisches. Beim Isaak, er ist auch Sohn. Aber er ist Sohn von der Verheißung. Er ist der Sohn, wo Gott geplant hat, versprochen hat und über den noch ganz viel soll laufen. Der Paulus schrieb dann, im Galaterbrief nimmt er das Ganze auf. Und er schreibt im Galaterbrief, nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinen Nachkommen. Und jetzt heißt es, heißt nicht, so schrieb der Paulus das, es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem. Es heißt nicht und deinem Nachkommen. Welcher ist Christus? Also der Paulus deutet das, die Verheißung, letztlich auch auf Christus hin. Auf den, der aus dieser Linie wird eines Tages kommen und der die vollständige Rettung bringt. Hinterm Isaak steht letztlich Jesus Christus. Die Verheißungen für den Abraham, die gehen über auf den Isaak und letztlich zielen sie alle auf Christus. Und in ihm sind sie verwirklicht worden. Alles weist auf Jesus. Da schon. Der Same, der so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Nämlich durch alle, die durch Jesus Christus eingefügt sind in sein Leib. Der Isaak hat dann das Land geerbt, wo durch Kanaan andeutet war. Aber durch Jesus Christus ist eigentlich andeutet dann das Reich von seinem Vater im Himmel, wo noch viel grösser ist und wir dürfen auch Erbe sein, Teil davon. Oder die Verheißung, in ihm wird die ganze, alle Völker von dieser Erde gesegnet. Es heißt dort im 1. Mose 12, 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wie das Heilswerk von Jesus Christus unterschiedslos allen Menschen von allen Völkern, Nationen ganz gleich zählt und mit einschließt. Wir haben heute leicht reden. Wir haben nicht nur die Geschichte aus dem Alten Testament, wir haben auch die Geschichte aus dem Neuen Testament, unsere Erfahrungen. Und könnt das so sehen, was der Paulus über das alles geschrieben hat? Was hätte denn der Abraham können von all dem sehen? Was hätte er von all dem können wissen? Hätte er von diesen zukünftigen Ereignissen, die dann kommen, hätte er das überhaupt können ahnen? Interessanterweise sagt Jesus etwas dazu in Johannes Kapitel 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Das heißt, der Abraham hat eigentlich schon gewusst, da kommt mal etwas. Und er hat mit Freude dem entgegengesehen, auch wenn er es selber noch nicht erlebt hat und gesehen hat. Oder in Hebräer 11, Vers 13 steht da dazu etwas. Sie alle aus dem Alten Testament, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Genau, ich habe ausgelassen, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Also beide Stellen sagen uns, dass so eine gewisse Ahnung wahrscheinlich vom Abraham da war, dass er das schon hätte können ahnen, dass Gott noch viel, viel mehr vorhat, wie jetzt nur rein die Geburt von seinem Sohn. Wir dürfen ahnen, dass der Abraham und Sarah hinter ihrem Kind Isaak vielleicht sogar mit viel Unwissenheit, mit Unsicherheit und Zweifel, aber trotzdem, trotz allem durch Glauben, der Christus schon haben können erblicken und sehen. Durch den Glauben. Der Glaube spielt in dieser Geschichte von dieser Verheißung und Geburt vom Isaak eine ganz zentrale Rolle. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Teil von der Predigt angekommen, Kraft durch den Glauben. Wie ist das jetzt nochmal gewesen mit der Sarah? Wenn wir in 1. Mose 18 hineinschauen, dann lesen wir dort von einer Geschichte, wie es heisst, dass der Herr selber mit zwei Engeln den Abraham und Sarah besucht hat. Er hat die Verheißung nochmal bestätigt, dass sie im nächsten Jahr einen Sohn bekommen sollen. Und Sarah hört das. Sie hat gelauscht im Hintergrund. Und dann steht dort, als sie das Wort hörte, lachte sie in ihrem Herzen. Sie hat es nicht laut gemacht. Aber Gott hat es gehört. Sie hat gelacht drüber. Und dann heißt, und sie sprach, nachdem, und das sind nicht meine Worte, das sind ihre Worte. Ich würde es vielleicht ein bisschen feiner ausdrücken. Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Sarah hat gelacht. Ein paar Kapitel später, als der Isaak dann auf die Welt gekommen ist, da lacht Sarah wieder. Und dann heißt es aber von der Sarah, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Es ist in beiden Situationen das Lachen da. Und im Hebräischen steht genau das gleiche Wort. Aber sie haben einen unterschiedlichen Triebgrund. Die kommen aus einer unterschiedlichen Situation raus, das Lachen. Das Interessante ist eben, dass das damalige Lachen und das jetzige Lachen völlig verschiedene Ursachen hat. Das erste, bei dieser Ankündigung, Verheißung, das ist ein Lachen, das man vielleicht treffend mit Spotten könnte auch ausdrücken. Sie hat voller Unglauben gelacht. Nein, also, ich doch sicher nicht mit meinem Jahr, wenn ich der allein. Nein, sicher nicht. Und worin ist jetzt das Problem gelegen? Sie hat letztlich auf sich und ihren Mann geschaut. Und das, was sie da gesehen hat, vor Augen, das hat ihr alles andere gegeben als Anlass zur Freude und zur Hoffnung. Im Gegenteil, sie sind alt, verlebt und unter diesen Umständen nur ein Kind, also bitte. Also wenn sich Gott über uns lustig machen will, dann lache ich eben frech zurück. Warum hat Sarah gelacht? Warum ist sie so voller Bitterkeit über das Wort von Gott, dass sie jetzt darüber spottet? Ich denke, weil sie von dieser gleichen Irrlehre befallen war, wie wir manchmal heutzutage auch dieser Irrlehre aufsetzen. Und zwar die Irrlehre, Gott kommt ohne mein Zutun nicht zu seinem Ziel. Vielleicht ist das bei dir auch schon mal gewesen, dass vielleicht nicht offen, sie hat auch nicht offen gelacht, sie hat es in ihrem Herz gemacht. Drüber gespottet. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, wie soll Gott in dieser Situation ohne mich zutun? Wie soll er das? Sie würde ja glauben und vertrauen, aber eigentlich nur sich selber. Sie baut auf ihre eigene Möglichkeit und sieht plötzlich, was vor Augen... Ey, das ist nicht mehr möglich. Es steht im Prinzip auch drin, dass sie sagt, mir geht es nicht mehr nach der Frauenart und Weise. Frauen wissen, was das bedeutet. Da ist nichts mehr gewesen. Keine Chance mehr, mit 90 ein Kind zu bekommen. Und wie viele Jahrzehnte ist sie schon am Abraham seine Frau? Wie viele Jahrzehnte haben sie vergeblich auf ein Kind gehofft? Wie lang und wie oft haben sie immer die Verheißungen von Gott im Ohr gehabt und haben sich daran geklammert? Aber dann hat sie es ja, haben wir vorher auch gehört, selber versucht in die Hand zu nehmen. Sie hat selber alles versucht zu unternehmen, um das doch zu verwirklichen, was Gott... Also er braucht meine Hilfe anscheinend. Allein schafft das nicht. Und so hat Sarah ihre Magd, die Hagar, eingespannt, damit sie und der Abraham zu einem Sohn kommen. Aber das ist ja dann auch nicht recht gewesen. Hat Gott uns wirklich ein Nachkommen wollen schenken, hätte er doch müssen früher handeln. Merkt er eigentlich nicht, wie alt ich bin? Also wenn Gott die Verheißung gibt, dann muss er auch irgendwie früher. Wir haben manchmal so die Art und Weise, dass wir Gott werden vorschreiben, wenn und am besten noch wie, dass er es tun sollte. Dass Sarah ihre einzige Hoffnung wäre noch gewesen, dass Gott irgendwelche Anlagen in ihr stimuliert, erwecken würde, aber da hätte es eben nichts mehr gegeben. Es war vorbei gewesen. Und gerade damit hat vielleicht Gott etwas bezweckt. Um wirklich jede Art von Zweifel zu beseitigen, habe ich es vielleicht doch noch selber im Griff gehabt. Hat Gott vielleicht extra so lange gewartet? Sonst hat Sarah sich im Endeffekt vielleicht auf ihre eigenen Fähigkeiten, auf das, dass sie es jetzt doch noch geschafft haben miteinander, können berufen. Sarah war 90, der Abraham schon 100. Wir haben gesagt, jede Möglichkeit von der natürlichen Empfängnis ist jetzt ausgeschlossen gewesen. Darüber hat Sarah nur noch lachen, aber Gott hat es genutzt. Vielleicht kennen wir das auch in unserem Leben, wenn wir manchmal vielleicht glauben, dass in uns irgendetwas ist, dass das von Gott zählt. Wo er müsste in Acht nehmen. Wenn wir glauben, dass er in Jesus Christus alles für unsere Erlösung zwar vorbereitet hat, aber dass es an mir liegt. Ich mache jetzt den ersten Schritt auf ihn zu. Es liegt an mir, mich für Jesus zu entscheiden. Oder wenn wir glauben, dass wenigstens jetzt irgendetwas an uns gelegen ist, wo uns an Christus festhaltet. Wenn wir das glauben, dann müssen wir vielleicht wie Sarah erkennen, dass das ein großer Irrtum ist. Wir müssen wie Sarah erkennen, dass wir so unfähig, ja so verdorben sind, dass Gott uns, wenn er da danach würde gehen, sofort müsste fortstoßen. Wir müssen erkennen wie Sarah, dass unsere Errettung sich nicht auf unseres, es wird im Neuen Testament ausgedrückt, wie unseres Wollen und Vollbringen ist. Sondern einzig allein Gottes Erbarmen. Gottes Gnade. Dass er treu ist. Gott schenkt dem, der nichts vorzuweisen hat, das ganze Heil in Christus. Und das ist eben das Wunderbare am Evangelium. Gott erbarmt sich. Ich habe es doch nicht im Griff. Und ich darf es auch zugestehen. Und selbst wenn viele Sachen bei mir nicht logisch und nicht denkbar erscheinen, dann kommt eigentlich er erst richtig zum Zug. Und dann kann ich ihn erleben. In seiner Macht. Und Gott schenkt dem, der nichts vorzuweisen hat, das ganze Heil in Christus. Und er wirkt das Wollen und er wirkt das Vollbringen. Ich glaube, wir müssen wieder mehr lernen, von uns wegzuschauen, von unseren Möglichkeiten hinschauen auf seine Möglichkeiten. Lernen auf das Heilswerk von Jesus Christus, wo er auf Golgatha gemacht hat, zu schauen, ihm allein zu vertrauen und von dort alles zu erwarten. Das ist Glaube. Glaube ist nicht, wenn du auf deine eigenen Möglichkeiten setzt, auf das, was du selber sogar alles im Griff hast. Lernen wegzuschauen von uns auf ihn. Und dann hat sie können nachher sagen, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Ich habe über ihn gespottet, aber er hat meinen Spott in Fröhlichkeit verwandelt. Und es hat andere angesteckt. Und schaut, die Geschichte, die weist jetzt auch wieder auf Jesus hin. Weil es hat die Verheißung gegeben, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären soll. Also das erste Mal, wenn eine Frau mit einem Mann zusammenkommt, dann ist sie keine Jungfrau mehr. Und dann überlegt man sich, wie soll das möglich sein? Geht doch nicht. Wir sind aufgeklärt. Wir wissen, wie das geht. Kommt nicht der Storch und bringt das. Das soll nicht einmal ein Mann beteiligt sein und Gott hat es gemacht. Alles weist auf Jesus. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Gottes Treue zu seinem Wort. Gott ist treu. Wer hätte das Abraham verkündet, dass Sarah Kind stillt? Wer hätte das verkündet? Das wäre doch eigentlich nur ein Scherz, wenn ein Mensch so etwas verkündet. Aber Gott hat das gesagt. Und manchmal wird denken, solche unrealistische Sachen sagt also Gott. Solche Dummheiten lesen wir in der Bibel. Aber die Liste von diesen fantastischen Verheißungen, die Gott uns gibt, ist urlang. Und wisst ihr was? Jede von diesen Verheißungen, die in seinem Wort steht, hat er wirklich so gemeint. Und er wird es auch zum Ziel bringen. Und niemand kann dem entgegenstehen. Wisst ihr, das Spannende ist, wenn ihr die Geschichte lest. Der Abraham und Sarah sind die Verheißung bekommen, im nächsten Jahr wirst du ein Kind haben. Wisst ihr, was der Abraham gemacht hat? Sie sind auf Ägypten gekommen. Und er hat einem Herrscher von dort hat er seine Frau angeboten, weil er Angst hatte um sein Leben. Und er hat die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, hat er gefährdet. Wem sein Kind wäre das denn, wenn Sarah das Kind überkommt? Vielleicht ist das von dem anderen. Bei dieser Geschichte merken wir so sehr, wie Gott alles im Griff hat. Er hat das dann aufgedeckt, dass der Abraham hat müssen verschrecken und zugeben, nein, es ist meine Frau. Ich stehe zu ihr. Gott hat die Untreue vom Abraham genutzt, um seine Treue noch klarer herauszustellen. Gott verwirklicht alles, was er verspricht. Gottes Verheißungen sind da. Er ist treu. Auch wenn ich untreu bin. Und die Wahrheit, die wiederholt sich immer wieder. Sie wird euch Schritt auf Tritt auf jeder Seite in der Bibel klar verdeutlicht. Gottes Verheißungen sind da. Er ist treu, auch wenn ich untreu bin. In dem erkennen wir, wie großartig unser Gott ist und er alles im Griff hat.